Ich freue mich sehr, dass wir nach solch einem schönen Tag immer noch Freude haben und uns Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Das, was ich heute Abend zu diesem Thema zu sagen habe, wie treffe ich richtige Entscheidungen, ist ein Thema, das mein Leben sehr geändert hat, von dem ich persönlich einen großen Gewinn habe und ich wüsste gar nicht, was ich tun würde oder tun müsste, wenn ich diese Erkenntnis von Gott nicht geschenkt bekommen hätte. Wenn ich also heute Abend über dieses Thema spreche, dann spreche ich hier aus eigenem Erleben und will das hier auch begründen mit biblischen Aussagen. Jeder Mensch interessiert sich dafür, dass er richtige Entscheidungen treffen kann. Keiner von uns kennt die Zukunft. Und so gehen viele zum Wahrsager oder lesen Horoskope oder legen sich die Karten. Und als ich 6 Wochen lang in Bulgarien war, letzten Herbst zu einer Evangelisation in einer Großstadt, 90 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt, bin ich fast jeden Abend angesprochen worden von den Menschen, wie denn das sich verhält mit Wahrsagern, mit Kartenlegern. Und ich habe festgestellt, dass es dort dieselben Probleme gibt wie hier. Aber darüber hinaus bin ich vielen Menschen begegnet, die belastet waren, über die ein besonderer Fluch ausgesprochen wurde, unter dem sie gelitten haben. Und ich habe mich gefreut, dass aus meinem Buch wenigstens das letzte Kapitel ins Bulgarische übersetzt war. Ich konnte das den Betreffenden in die Hand geben. Und ich durfte dann erleben, von einem Tag auf den anderen, wenn die Betreffenden das praktiziert haben, was sie dort gelesen haben, dass Gott ihnen die Befreiung geschenkt hat. Nun, es gibt eine weitaus bessere Möglichkeit, uns wirklich beraten zu lassen. Von einem allwissenden, liebevollen Gott, der auch die Zukunft kennt. Der dich kennt und mich kennt, der uns vor Schaden bewahren will und der uns wirklich gut beraten kann. Es gibt da einige großartige Aussagen in der Bibel in diesem Zusammenhang, die uns wirklich Mut machen und über die wir uns freuen dürfen. Zum Beispiel Psalm 32, Vers 8. Psalm 32, Vers 8. Da steht in meiner Bibel ein V, weil es ein Versprechen Gottes ist. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das sind großartige Zusagen eines lebendigen Gottes, der das im Leben eines jeden Menschen wahrmachen kann und wahrmachen will. Unterweisen heißt, Gott will meinen Verstand erleuchten. Er will mir also eine bessere Erkenntnis schenken. Er will mich belehren, er will mir den Weg aufzeigen und er will mich beraten dahingehend, dass ich weiß, was ich tun soll. Er will mich wirklich vor verkehrten Entscheidungen bewahren, vor Schaden bewahren. Es gibt Bedingungen, wie wir den Willen Gottes kennenlernen können und wir werden das dann anschließend in der Bibel aufschlagen. Aber da steht zum Beispiel Psalm 73, Vers 24. Ich lese schon Vers 23, Psalm 73, Vers 23 und 24. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Da habe ich auch ein V stehen. Dennoch bleibe ich stets an dir, egal was uns im Leben widerfährt. Wir dürfen Gott unser grenzenloses Vertrauen schenken. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Die Hand Gottes ist so stark, dass er niemanden fallen lassen wird. Und du leitest mich nach deinem Rat. Gott hat ein großes Interesse, uns richtig zu beraten. Und wir werden heute Abend feststellen, auf welchem Weg das geschieht. Wie kann ich richtige Entscheidungen treffen? Gott macht das Angebot, mich zu beraten. Und nun gibt es 2 ganz konkrete biblische Versprechen, Die eine mit einer Bedingung in Sprüche Kapitel 2. Sprüche Kapitel 2, Vers 1 bis Vers 7. Ich habe an Vers 6 und Vers 7 in meiner Bibel zweimal ein V stehen. Göttliche Versprechen. Aber da steht eine Bedingung. Vers 1 und die folgenden Verse. Mein Sohn, das gilt auch den Töchtern, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, da geht es also um den Gehorsam, bin ich bereit, Gott zu gehorchen. Ich lese also nochmal den Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Und jetzt kommt der wichtige Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Jeder von uns besitzt einen Verstand. Das ist das, was uns vom Tier unterscheidet. Tiere besitzen nur einen Instinkt. Wir können Erfahrungswerte sammeln. Und je älter wir werden, desto größer ist unser Erfahrungsschatz. Das ist etwas Wertvolles. Aber wir sind nicht in der Lage, aufgrund unserer Erfahrung immer für die Zukunft die besten Entscheidungen zu treffen, weil wir nie genau wissen, wie die Zukunft im Einzelnen verlaufen wird. Weisheit ist viel mehr als menschlicher Verstand. Gott besitzt die Weisheit, die uns fehlt, weil er auch die Zukunft kennt. Und er ist gerne bereit, mich zu beraten, wenn ich die Bedingung erfülle, dass ich persönlich bereit bin, den Willen Gottes zu tun. Der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Ich habe diesen Text schon oft aufgeschlagen, wenn ich wissen wollte, welche Entscheidung ich zu treffen hatte. Wir haben eine zweite Aussage in Jakobus 1, Vers 5. Die ist kürzer gefasst, aber auch das ist ein großartiges Versprechen Gottes. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden. Wenn ich also wirklich wissen will, was ich tun soll, ob es nun eine große Entscheidung ist, mit weitreichenden Folgen, Berufswahl oder Schulwahl für die Eltern, für die Kinder oder eine andere Entscheidung, dann brauche ich Weisheit. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt, jedermann. Also Gott muss sich noch nicht mal zwingen. Der wartet direkt drauf, dass ich zu ihm komme und ihn um Rat frage. Wie macht man das? Da gibt es einige wichtige Aussagen. Ich denke hier am Psalm 37, Vers 7. Da steht etwas Entscheidendes. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Das Stichwort Stille spielt eine große Rolle. Die zweite Aussage, Jesaja 30, Vers 15. Und wir könnten noch andere Bibeltexte anführen. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Gott antwortet in der Stille. Der Gegenspieler Gottes weiß um dieses Geheimnis und so sorgt er dafür, dass wir nie zur Ruhe kommen. Ich habe viel gebetet, aber ich habe gelernt, besser zu beten, besonders wenn es um den Willen Gottes geht. Wie ist das, wenn wir unsere Gebete einmal überprüfen und überdenken, dann müssen wir uns ja eingestehen, wir sagen Gott sehr wenig, danke. Wir sind schnell vergesslich. Und wir haben ja festgestellt, welche Rolle das Verheißungsgebet spielt und wie wichtig der Dank im Voraus ist. Dann legen wir Gott eine ganze Reihe von Bitten vor. Dann sagen wir Amen. Und entweder sind wir dann abends so müde, dass wir uns ins Bett legen und einschlafen, oder am Morgen sind wir so beschäftigt, dass wir aufstehen und zur Arbeit rennen, und wir geben Gott gar keine Gelegenheit zu antworten, denn der antwortet in der Stille. Der wichtigste Teil des Gebetes kommt nach dem Amen. Denn jetzt muss ich Gott Gelegenheit geben zu antworten. Bis jetzt habe ja nur ich gesprochen. Und so muss man sich tatsächlich nach solch einem besonderen Gebet stille Zeit nehmen. Und es fällt uns im Allgemeinen sehr schwer. Wer das zum ersten Mal praktiziert, und ich habe es auch zum ersten Mal praktiziert, und manchmal passiert es noch beim zweiten und dritten Mal, wenn man dann sich in der Stille konzentriert, dann kann man sich gar nicht konzentrieren, da geht einem so viel durch den Kopf. Das ist etwas sehr Gesundes. Der Heilige Geist kann mich endlich einmal in der stillen Zeit ansprechen. Und ich habe das am Anfang so gemacht, das, was mir in der stillen Zeit durch den Kopf gegangen ist, wo ich mich gar nicht auf die Stimme Gottes konzentrieren konnte, das habe ich mir als Stichwort auf ein Blatt Papier geschrieben. Da hat mich der Heilige Geist erinnert, ich habe etwas versprochen und habe es nie eingehalten. Ich sollte einen Brief schreiben, habe ihn nie geschrieben. Sollte einen Besuch machen oder was immer das ist. Und dann habe ich versucht, die Dinge zu erledigen. Und wenn der Heilige Geist mich an nichts mehr erinnert hat, dann konnte ich wirklich still sein. Diese Stille muss man lernen. Und es ist ein Wachstumsprozess. Aber das ist unwahrscheinlich wichtig. Und ich spreche hier über etwas, was viele praktizieren, aber worüber eigentlich nie gesprochen wird. Meine Mutter lebt nicht mehr, tiefgläubig. Ich bin Gott dankbar für solch eine gläubige Mutter. In meinen Augen ist sie eine große Heldin, auch eine Glaubensheldin. Ich habe sie gefragt, Mutti, wie machst du das, wenn du wissen willst, was der Wille Gottes ist? Und sie musste viele Entscheidungen während der Kriegszeit alleine treffen. Entscheidungen, von denen sehr viel abhing. Dann hat sie gesagt, ich lese in der Bibel. Gut, aber in der Bibel steht ja nicht auf alles eine Antwort. Da gibt es Aussagen, die für alle gültig sind. Aber da steht jetzt zum Beispiel nicht drin, wo soll ich in Urlaub hinfahren? Oder welche Arbeit soll ich annehmen? Oder soll ich unser Kind die mittlere Reife machen lassen oder gleich aufs Gymnasium schicken? Das steht in der Bibel nicht. Mutti, was machst du denn, wenn du solche Fragen hast? Dann frage ich gläubige Menschen. Ja, wenn der eine das sagt und der andere das sagt, was machst du denn dann? Dann bete ich. Ja, und was machst du denn dann? Dann bin ich still. Und dann? In der Stille gibt Gott mir Antwort. Mutti, warum hast du mir das nie gesagt? Ich habe gedacht, das weißt du. Meine Mutter hat es mir nie gesagt, aber Gott hat mir die Einsicht und die Erkenntnis geschenkt und ich habe es praktiziert. Ich sagte, Mutti, wenn du mir das früher gesagt hättest, hätte ich schon viel früher richtige Entscheidungen treffen können. Warum hast du nicht drüber gesprochen? Ja, ich dachte, du weißt das. Und so habe ich mir gesagt, weil das Thema so wichtig ist, spreche ich drüber. Nicht von der Annahme aus, du weißt es. Und wenn du das weißt, dann freue ich mich. Dann bewegen wir uns auf derselben Ebene, auf derselben Wellenlänge. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Gott antwortet. Auf das Gebet in der Stille. Entweder er gibt sofort Antwort, oder er lässt sich Zeit und antwortet später, dann muss man einige Male beten, bei Gott gehen die Uhren anders, oder er gibt keine Antwort. Wann immer Gott mir in einer bestimmten Frage, die ich ihm vorgelegt habe, gebeten habe, mir Antwort zu geben, und er hat keine Antwort gegeben, habe ich nichts unternommen. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe dich gefragt, du gibst keine Antwort, du trägst die Verantwortung, ich will keine Fehler machen. Die Bedingung ist natürlich, dass ich bereit bin, den Willen Gottes zu tun, und Dinge, die in der Bibel klar und deutlich ausgedrückt sind, von denen erwartet Gott, dass ich sie auslebe, da gibt er mir keine Privatantwort. Da gibt es zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht stehlen. Angenommen, da ist ein Buchhalter, und der hat einen Trick herausgefunden, wie er ständig in der Firma Geld unterschlagen kann, und selbst das Finanzamt kommt nicht dahinter. Ich konstruiere jetzt. Und wir wollen annehmen, der Buchhalter würde eines Tages die Bibel in die Hand bekommen und würde zu seinem großen Erstaunen die 10 Gebote lesen und würde in den 10 Geboten lesen, du sollst nicht stehlen. Und er würde jetzt sagen, lieber Gott,
Das bewegt mich sehr. Du musst verstehen, ich bin also nicht ganz so ehrlich. Jetzt bin ich wirklich an deinem Willen interessiert. Gilt es auch für mich, wenn du mir sagst, dass ich nicht mehr stehlen soll, werde ich nicht mehr stehlen. Der Buchhalter wird beten können bis an sein Lebensende. Gott wird ihm keine Privatantwort geben, denn das Gebot, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, gedenke des Sabbattages, und wir könnten alle 10 Gebote erwähnen, gelten allen Menschen auf dem weiten Erdenrund. Gott erwartet, dass wir ihm gehorsam sind. Und ich wünschte, wir hätten ein Thema, wie macht Gehorsam Freude? Da muss man sich nicht zwingen, die Freude wird einem von Gott geschenkt. Also ich betone, Dinge, die klar und deutlich in der Bibel als Wille Gottes niedergeschrieben sind, von denen erwartet Gott, dass wir es ausleben, da bekomme ich keine Privatantwort. Aber es gibt so viele Entscheidungen, da kann ich Gott fragen. Nun hat jeder von uns ein Wunschdenken. Es kommt doch vor, wenn 2 verheiratet sind, die Frau möchte gern ans Meer und der Mann in die Berge im Urlaub. Ja, wo sollen sie denn jetzt hinfahren? Da gibt es vielleicht große Meinungsverschiedenheiten. Wer denkt denn schon dran, mal Gott zu fragen, wo sollen wir in den Urlaub gehen? Der weiß es am besten, wie das Wetter ist und wo man sich wirklich erholen kann. Und jetzt hat der Mann sein Wunschdenken und die Frau hat ihr Wunschdenken. Wenn ich Antwort von Gott haben will, dann will ich von meinem Wunschdenken nicht beeinflusst werden. Also bete ich das erste Gebet nach dem Verheißungsgebet. Ich sage, Herr Jesus, du kennst mein Wunschdenken. Ich bitte dich jetzt, nimm du mir mein Wunschdenken weg. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich glaube, dass du mir mein Wunschdenken wegnehmen kannst und ich danke dir jetzt im Voraus dafür, dass du mir dieses Wunschdenken weggenommen hast. Dann weiß ich, ich bin unbeeinflusst von meinem Wunschdenken. Ich bin wirklich offen für den Willen Gottes. Und dann bete ich das zweite Gebet. Ich bete, wenn ich Antwort haben will, und ich habe vielleicht 5 offene Fragen, nicht alle 5 Fragen auf einmal, ich lege sie nicht auf einmal Gott vor, immer nur eine. Ich nehme lieber 5 Zeit, sonst ist das hier schwer, die genaue Antwort Gottes kennenzulernen. Das ist also sehr wichtig, und jetzt kommt das Entscheidende, nachdem ich frei geworden bin von meinem Wunschdenken und ich habe Gott mein Gebet vorgelegt, meine Bitte, dann mache ich das so, wenn ich Gelegenheit habe, schlage ich die Bibel auf. Entweder Sprüche Kapitel 2 oder Jakobus 1, Vers 5. Und dann lege ich meinen Finger auf diese Verheißung und sage, großer Gott, ich habe hier eine Frage, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich will mich von dir beraten lassen. Du hast versprochen, Weisheit und Verstand zu schenken. Du tust es gern. Ich bitte dich, mach das. Ich glaube auch, dass du das tun kannst. Und ich danke dir schon im Voraus dafür, dass du mir jetzt die Antwort gegeben hast. Dann sage ich Amen. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Jetzt bin ich still. Ich habe noch nie auf die Uhr geschaut, wie lange ich still bin. In der Stille antwortet Gott. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, ja, Antwort Gottes in der Stille, wie geht denn das vor sich? Ich kann das nicht 100%ig beschreiben, aber ich kann einen Vergleich bringen. Jeder Mensch hat ein Gewissen und die Gewissensstimme kann sehr deutlich sein. Und je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, je mehr wir in der Bibel lesen, desto feiner wird unser Gewissen. Und so, wie ich die Gewissensstimme in meinem Leben vernehme, vernehme ich in der stillen Zeit die Antwort Gottes. Das kann ein Bibeltext sein, aber für bestimmte Situationen gibt es keinen Bibeltext und dann gibt Gott mir Antwort. Mach's anders, mach's so und dann mache ich das. Ich habe einmal folgendes Erlebnis gehabt zum Thema Gewissensstimme. Liebe Glaubensgeschwister in einer meiner Gemeinden hatten die Freude, dass ihr Sohn von einem einjährigen USA-Aufenthalt nach Hause gekommen war Und ich fuhr an dem Tag, an dem der Sohn von Amerika nach Hause gekommen war, einen Kilometer an der Wohnung vorbei. Und das Gewissen hat mich angesprochen, hat gesagt, Kurt, fahr hin, begrüß ihn. Und dann hat mein Verstand gesagt, der ist ein Vierteljahr da, du hast noch eine ganze Woche Zeit, du hast noch länger Zeit, heute nicht. Du hast es eilig. Die Gewissensstimme, fahr hin. Und ich habe argumentiert, das muss nicht unbedingt heute sein, morgen auch noch, ich bin ein bisschen knapp dran. Und die Gewissensstimme, Kurt, fahr hin. Und am stärksten war es, als ich hätte abbiegen sollen. Fahr hin. Und ich muss zu meiner Schande bekennen, ich bin nicht hingefahren. Und dieser junge Mann bekam an diesem Tag einen Herzinfarkt und wurde auf intensiv eingeliefert. Und die Eltern haben mich verständigt. Und ich habe meine Sünde Gott bekannt. Wärst du nur hingefahren, lieber Gott, du hast es gewusst, dann hätte ich ihn sprechen können. Dann hätte ich mit ihm beten können. Und jetzt liegt er auf intensiv. Aber Gott hat auch das Gebet nach Jakobus 5 nicht beantwortet. Gott hat ihn zur Ruhe gelegt. Ich habe ihn lebend bei Bewusstsein überhaupt nicht mehr erlebt. Bei Leben schon, aber nicht bei Bewusstsein. Es tut mir leid, dass ich es nicht gemacht habe. Die Gewissensstimme. Du hast ähnliche Erfahrungen gemacht. Und so wie das Gewissen mich anspricht, spricht Gott mich in der stillen Zeit an. Und du solltest das in jedem Fall probieren. In jedem Fall. Die stille Zeit und auf die Stimme Gottes hören. Ich will aber auch gleich Folgendes dazu sagen. Es gibt Menschen, ich kann das nicht nachempfinden, aber ich weiß das. Bei mir funktioniert das mit der stillen Zeit. Bei meiner Frau auch. Bei vielen anderen. Aber es gibt Menschen, und ich bin ja kein Maßstab, die tun sich schwer und können in der stillen Zeit die Stimme Gottes nicht zu vernehmen. Die dürfen anders beten. Wenn sie das zuerst probiert haben mit der stillen Zeit und es hat wirklich nicht geklappt und sie haben es ein paar Mal probiert, dann dürfen sie beten. Etwa in dem Sinn, großer Gott, ich habe eine Entscheidung zu treffen. Ich will deinen Willen tun. Oh ja, jetzt muss ich gleich noch etwas dazu sagen. Bin ich überhaupt bereit, den Willen Gottes zu tun? Der sagt mir vielleicht in der stillen Zeit, fahr in die Berge und ich wäre lieber an die See gegangen. Ja, dann kann ich noch mal extra beten. Herr Jesus, ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin, deinen Willen zu tun. Philipper 2, Vers 13. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Jetzt schenkt mir auch die innere Freudigkeit und den Willen, deinen Willen zu tun. Ich glaube, dass du das tun kannst. Und ich danke dir dafür, dass du das getan hast. Dann weiß ich, dass Gott mir einen neuen Willen geschenkt hat. Dass ich hier also wirklich auf der Wellenlinie und der Wellenlänge Gottes liege. Jetzt kann der Betreffende beten. Großer Gott, ich will deinen Willen tun und ich tue mir schwer, in der stillen Zeit deine Antwort zu hören. Jetzt bitte ich dich. Lass es mich deutlich erkennen, was dein Wille ist. Du kennst die Situation. Öffne Türen oder schließe Türen. Und je nachdem, wozu du ja sagst, das will ich als deinen Willen anerkennen und annehmen und das will ich tun. Und du darfst sicher sein, dass Gott dieses Gebet erhört. Er lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Wie sieht es in der Praxis aus? Stichwort Waschmaschine. Oder Hasel, man kann doch Gott nicht mit solch einem Thema beschäftigen. Was soll ich für eine Waschmaschine kaufen? Aber ich will mal mit diesem Thema beginnen. Ich bin der Überzeugung, dass Gott der große Eigentümer ist. Wenn ich sterbe, kann ich nichts mitnehmen. Alles, was er mir schenkt in diesem Leben, auch wenn ich ehrlich dafür gearbeitet habe, verdanke ich letzten Endes Gott. Und ich gebe ihm das Teil, das ihm gehört. Bring den Zehnten in mein Vorratshaus. Und ich muss bekennen, ich bin ein begeisterter Zehntenzahler. Aber das wäre ein Thema für sich. Ich bin noch nie ärmer geworden. Im Gegenteil, der Segen Gottes ist immer größer als das, was ich gebe. Nur, Der Rest, für den bin ich auch vor Gott verantwortlich. Für die 90%. Vor vielen Jahren sind wir umgezogen und wir hatten Geld zur Verfügung und waren uns klar, Kinder waren klein, jetzt brauchen wir eine Waschmaschine. Wir hatten bis dahin keine. Und meine Frau und ich, wir haben uns geeinigt, wir gehen in ein Geschäft, aber wir kaufen keine Waschmaschine. Wir haben nur gebetet, lieber Gott, schenk uns einen guten Mann, einen guten Verkäufer, der uns gut berät. Und wir haben einen gefunden. Ich weiß nicht, ob es eine halbe Stunde war oder eine Dreiviertelstunde. Wir kamen mit solch einem Packen Prospekte nach Hause. Meine Frau hat sich die Prospekte angeschaut und ich, wegen des Geldes, schieden verschiedene Modelle aus, die waren einfach zu teuer. Und wie das eben so geht in einer guten Ehe, meine Frau, sie sitzt hier, sie wird sich erinnern, war der Meinung, die Waschmaschine ist die beste und ich war der Meinung, nein, die andere. Jetzt haben wir uns nicht gestritten, sondern wir haben gesagt, wir beten jetzt beide. Lieber Gott, wir brauchen eine Waschmaschine und du kannst uns am besten beraten, welche Waschmaschine das sein soll. Meine Frau hat für sich gebetet, ich habe für mich gebetet und es ist so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir noch nie unterschiedliche Antworten bekommen haben. Es ist nicht so, um das einmal in der alten Bauernsprache auszudrücken, dass Gott zum einen Hü sagt und zum anderen Hott. Da gibt es Übereinstimmung. Jetzt waren wir beide gespannt. Wir haben beide gebetet, jeder für sich, extra Zimmer, haben Zeit genommen, auf die Stimme Gottes zu hören. Ja, und jetzt hatten wir beide eine Antwort, aber wir wussten es voneinander noch nicht, was es für eine Antwort ist. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob meine Frau zuerst die Waschmaschine genannt hat oder ich. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, wir haben dieselbe Antwort bekommen. Dann haben wir uns vereinbart, jetzt gehen wir ins Geschäft. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Bärbel, und wenn der Verkäufer uns eine andere aufschwätzen will, wir bleiben bei dem Modell. Das ist die Antwort Gottes. Und dann waren wir uns einig. Wir haben wieder einen tollen Verkäufer gehabt, großes Fachgeschäft. Der sagt, Sie wollen dieses Modell? Das ist ein Auslaufmodell. Sie werden doch nicht ein Auslaufmodell kaufen. Wir sagten, wir hätten aber gern dieses Modell. Oder gibt es viel bessere Modelle? Also Geschwister, ich kann euch sagen, von meiner Sicht her hätte ich dem Verkäufer eine Eins gegeben. Der hat alle Überredungskünste angewandt, um uns ein anderes Modell zu verkaufen. Und er war sichtlich bewegt und enttäuscht und konnte das nicht einordnen, dass wir ein Auslaufmodell wollten. Das konnte er nicht einordnen. Aber wir haben ein Auslaufmodell gekauft. Unsere Hausfrau, bei der wir zur Miete gewohnt haben, hat sich zur selben Zeit auch eine Waschmaschine gekauft. Wir hatten die Waschmaschine 10 Jahre. Ich habe einmal den Keilriemen gewechselt. Ich habe keinen Monteur gebraucht. Unsere Waschmaschine lief und lief und lief. Und die Hausfrau kam, ich weiß nicht wie oft. Ich habe schon wieder den Monteur gebraucht und schon wieder. Und ich habe jetzt schon so viel für Reparaturen bezahlt. Ich weiß gar nicht, was mit meiner Waschmaschine los ist. Sie haben doch ein ganz einfaches Modell. Ich sagte, ja, aber unsere läuft und läuft und läuft. Geschwister, Gott hat gewusst, dass das Auslaufmodell für uns die beste Waschmaschine war. Wir haben es auch nie streiten brauchen. Wenn man da nicht betet, dann sagt die Frau, siehste, hättest du meine gekauft. Und der Mann sagt, siehste, meine wäre besser gewesen. Das kann man sich ersparen, wenn man sich von Gott beraten lässt. Und jetzt kommt das Argument, was ich immer wieder höre, Bruder Hasel, du kannst doch Gott mit einer Waschmaschine nicht belästigen. Der freut sich, wenn er mich beraten kann. Das ist für Gott keine Last. Der will mich auch in diesen Dingen beraten. Ich habe einen so großen Gott, der sich in meinem Leben auch um Kleinigkeiten kümmert. Ich werde ein negatives Beispiel erzählen. Ich war im hessischen Bergland, Marburg, und hatte eine Evangelisation. Im Oktober, sehr früher Wintereinbruch. Und ich sollte jeden Abend so 50, 60 Kilometer fahren, um Vortragsbesucher abzuholen. und der andere Prediger genauso, früher Wintereinbruch und keine Winterreifen. Jetzt habe ich mich erkundigt und ich wusste so in etwa damals 4 Winterreifen, 400 Mark. Und 400 Mark, das war für mich eine Stange Geld. Jetzt habe ich gebetet, Verheißungsgebet. Lieber Gott, es geht nicht um mein Vergnügen. Ich muss Vortragsbesucher abholen, Wintereinbruch, Schnee und Eis, Glätte. Auch Winterreifen. Lieber Gott, soll ich Winterreifen kaufen, ja oder nein? Ich war still. In der stillen Zeit kam die Antwort, nein. Ich habe einen Wetterbericht gehört, früher Wintereinbruch, Schnee, Glätte, Straßenglätte, Eis. Ich habe ein zweites Mal gebetet, lieber Gott. Nach dem Verheißungsgebet, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Ich will Winterreifen kaufen. Soll ich Winterreifen kaufen, ja oder nein? Ich glaube, dass du mir das sagen kannst. Ich danke dir, dass du mir die Antwort gegeben hast. Nein. Geschwister, ich habe dreimal gebetet, ich habe dreimal Nachrichten gehört. Dreimal kam die Antwort nein. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, aber der Wetterbericht sagt, Straßenblätter, früher Wintereinbruch. Du wirst mir nicht böse sein, wenn ich doch Winterreifen kaufe. An dem Tag fuhr ich nach Hause, waren 3 Tage frei, ehe dann die nächste Vortragsreihe begann, Fortsetzungsthemen. Ich habe einen günstigen Reifenhändler gefunden, 400 Mark, montiert, ausgewuchtet. Ich habe bezahlt, setze mich ins Auto, schalte das Autoradio ein und ich denke, ich höre nicht recht. Wetterbericht. Warmlufteinbruch, Tauwetter. Ich sage, das darf ja nicht wahr sein. Ich habe Winterreifen. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich habe das genau beobachtet. In dem Winter lag viel Schnee und Eis, nur nicht da, wo ich gefahren bin. Ich bin zu einem Ergebnis gekommen, in dem Winter hätte ich sie gar nicht gebraucht. Lieber Gott, du hast es besser gewusst. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Der zweite Winter, es lag viel Schnee und Eis. Nur da, wo ich gefahren bin, hätte ich keine Winterreifen gebraucht. Ich dachte, lieber Gott, du hast es sogar für 2 Winter im Voraus gewusst. Der dritte Winter, ich hätte keine gebraucht, obwohl überall viel Schnee und Eis lag. Nur da, wo ich fuhr, kein Schnee und Eis. Im vierten Winter wurden die Winterreifen verboten, weil es Spikesreifen waren. Dann dachte ich mir, lieber Gott, weil ich nicht gehört habe, der Spaß hat mich 400 Mark gekostet. Das hätte ich mir sparen können. Warum habe ich eigentlich gebetet und war der Meinung, der Wetterbericht weiß es besser als du? Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, wenn man hinterher den Willen Gottes doch nicht tun will, braucht man zuerst gar nicht beten, das ist pure Zeitverschwendung. Gott berät mich gut und ich darf ihm auch diese Dinge vorlegen. Ich habe keine Zeit, heute Abend darüber zu sprechen, wie ich mal gebetet habe, als ich mir ein Auto gekauft habe. Das ist etwas für Fortgeschrittene, aber dafür haben wir heute Abend keine Zeit. Unser Sohn, Berufswahl, Abitur. Nun gebe ich noch einen kleinen Hinweis, der unter Umständen eine Hilfe sein kann. Wenn man vor bestimmten Entscheidungen steht und man hat verschiedene Möglichkeiten und man hat ja auch einen Verstand bekommen, dann ist es kein Fehler, wenn man seinen Verstand gebraucht. Und so habe ich gesagt, Frank, für jede Situation, Berufssituation, die du ergreifen könntest, nimm dir ein DIN A4 Blatt quer und teile das in 3 Spalten ein. Plus, Minus, Fragezeichen. Und wenn du Arzt werden willst, schreib über das Blatt Arzt. Und wenn du Rechtsanwalt werden willst, schreib drüber Rechtsanwalt. Und wenn du Straßenkehrer werden willst, naja, das wollt ihr nicht werden, das ist Abitur. Aber egal, mach für jede Situation ein Blatt. Und dann sei ganz ehrlich und nimm dir Zeit. Und wenn es sein muss, Stunden und Tage. Und überleg dir, was in dem Beruf positiv ist und was negativ ist, Vorteile und Nachteile. Und wenn etwas unklar ist, wie viel das kostet, die Ausbildung, wie lange sie dauert, schreib's unter Fragezeichen, dann erkundige dich und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, trag das ein, unter positiv oder negativ. Ich denke, unser Frank hatte 10 Blätter ausgefüllt. Die erste Überraschung, Papa, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, Wir haben keine Heimlichkeiten voreinander und tauschen uns aus. Momentan ist er in Amerika und wir telefonieren. Es ist was Wunderbares, wenn man das Vertrauen der Kinder hat, auch dann noch, wenn sie verheiratet sind. Papa, aufgrund dieser Gegenüberstellung habe ich festgestellt, dass drei Dinge, von denen ich so geschwärmt habe, für mich gar nicht in Frage kommen. Die kann ich von vornherein ausscheiden. Ich habe mit unserem Frank nicht diskutieren brauchen, mir war das eine sowieso klar, aber jetzt war er selbst zum Ergebnis gekommen. Jetzt blieben noch 7 Möglichkeiten offen. Ja, aber ich kann nur einen Beruf ergreifen. Was soll ich tun? Dann schieden nochmal 2 aus. Dann blieben 5 offen. Dann haben wir gesagt, Frank, und er hat gebetet in der Stille, bekam keine Antwort. Frank, wir werden einen Gebets- und Fastentag machen. Und so haben wir uns vereinbart. Er wollte dort, wo er war, beten und fasten und wir bei uns zu Hause. Und uns war es ein ernstes Anliegen und wir haben alle gemeinsam gebetet. Ich denke, es war so gegen 10 Uhr, dann rief er an, also ich habe bis jetzt immer noch keine Antwort. Aber ich werde weiter beten und fasten. Und ich meine, es war so gegen 12, dann rief er an, ich habe die Antwort. Wir wollten wissen, was es ist. Er hat uns gesagt. Dann sagt er, das ist mir so wertvoll, dass ich jetzt weiß, was der Wille Gottes ist. Diesen Weg werde ich mit aller Freudigkeit gehen. Alles andere werde ich vergessen. Und er ist glücklich in seiner Berufswahl. Er ist Prediger, so wie ich. Aber er hat sich von Gott die Antwort geben lassen, ob das sein Wille ist. Er hätte ja auch was anderes wirken können. Man kann sich von Gott beraten lassen. Und wenn man das so im Nachhinein überdenkt und überblickt, dann muss man sagen, Gottes Wege sind wunderbar. Er meint es gut, mit dir, mit mir. Ob du jung bist oder alt bist, du stehst vor der Entscheidung, Altersheim oder Umzug, dorthin oder dahin, frag Gott, der kann dich wissen lassen, der kennt die Zukunft. Ich kenne sie nicht. Er berät uns. Ich hatte ein interessantes Erlebnis. Ich habe einen Verstand. Wenn ich also eine längere Vortragsreihe habe, 40, 50 oder 60 Themen, 4-mal in der Woche, jetzt ist es nicht mehr so intensiv, und dann muss ich vorneweg ein Programm zusammenstellen. Und dann mache ich 3 verschiedene Aufstellungen. Ich sage mir, das ist vielleicht ein gutes Einstiegsthema und das Thema könnte dahin kommen. Dann habe ich meinen Verstand gebraucht. Aber dann will ich wissen, lieber Gott, du kennst die Menschen, die die Botschaft hören sollen, und du weißt, wann die Menschen Zeit haben und ich will dein Diener sein und ich will zur richtigen Zeit die richtige Botschaft verkündigen, bitte lass es mich wissen. Ist die erste Lösung die beste? Ist die zweite Reihenfolge die bessere? Ist das dritte besser? Oder willst du was ganz anderes? Und in der Situation waren alle 3 Lösungen nicht die richtige. Da gab es ein Thema, da hat mir Gott in der stillen Zeit gesagt, Gott, das musst du rausnehmen, nicht hier. Das kommt ein paar Tage später. Jetzt mit meinem Verstand habe ich gesagt, lieber Gott, das steht nicht in der richtigen Reihenfolge. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist auch unlogisch. Ich habe zum zweiten Mal gebetet, dieselbe Antwort, nehme es raus, ein paar Tage später. Und dann habe ich das gemacht. Und habe vergessen, dass ich gebetet hatte. Aber dann kam dieses Thema. Und an einem Abend hatte ich es auch vergessen, dass ich das eigentlich verschoben hatte. Wir wohnten im Adventhaus. Nachts klingelt es, Herr Hasel, sind Sie noch auf? Ich war heute Abend in Ihrem Vortrag, ich muss Sie dringend sprechen. Und so habe ich diesem Herrn aufgeschlossen, er war nur eine Nacht im Hotel, über Nacht, in dieser Stadt, hat mein Einladungsprogramm gesehen, war an diesem Abend in meinem Vortrag und sagt, Herr Hasel, Sie haben heute Abend ein Problem angesprochen, das mich schon viele Monate beschäftigt. Jetzt fiel mir ein, richtig, das war ja das Thema, das ich verschoben hatte. Lieber Gott, hast du damals schon gewusst, dass der Mann an dem Abend da sein wird? Ich bin dir dankbar. Und wir hatten ein Seelsorgegespräch. Und dann konnte ich dem Mann sagen, wissen Sie, ich wollte an und für sich gar nicht an dem Abend über das Thema sprechen. Aber dass ich doch an dem Abend gesprochen habe, das ist mir klar, ich habe gebetet. Der liebe Gott hat gewusst, dass sie eine Not hatten. Und jetzt hat er uns zusammengeführt. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir einen allwissenden Gott haben. Wir können ein gesegnetes Leben führen, wenn wir uns von Gott in den Dingen unseres Lebens beraten lassen. Und er gibt mit aller Freudigkeit Antwort, weil er uns den guten Weg führen will. Ja, ein Erlebnis für Fortgeschrittene, aber ich erzähle es trotzdem. Ich war um einige Jahre jünger und war der Meinung, ich sollte einmal ins Ausland fahren, in den Vereinigten Staaten, um für meine Arbeit wertvolle Anregungen zu bekommen. Ich wollte meinen Jahresurlaub opfern und so habe ich gebetet. Lieber Gott, du weißt, was ich vorhabe. Es ist nicht eine Vergnügungsreise. Ich fahre allein, ich nehme meine Familie nicht mit, es kostet eine Menge Geld. Aber ich will lernen, um für dich tüchtiger zu werden. Jetzt bitte ich dich, soll ich fahren, ja oder nein? Es kam keine Antwort. Und ich weiß nicht, wie oft ich gebetet habe, und es kam keine Antwort. Nach Wochen kam eine interessante Antwort. Ich kann die Gedanken Gottes nicht nachvollziehen. Aber so war's. Ich hatte an einen Glaubensbruder einen Brief geschrieben, und die Antwort Gottes in meinem Gebet war, nach Wochen des Betens, warte die Antwort auf diesen Brief ab. Aber der Brief kam, die Antwort auf diesen Brief kam erst ein paar Monate später. Und ich habe gezittert, als ich den Brief in der Hand hatte, Luftpostbrief aus dem Ausland. Ich wusste, da steht jetzt die Antwort drin. Er schrieb mir der Glaubensbruder, lieber Kurt, du hast etwas Gutes vor. Ich bin viel unterwegs. Ich konnte dir nicht gleich antworten, außerdem habe ich in der Angelegenheit gebetet. Die Antwort, die ich bekommen habe, jetzt nicht, später. Dann habe ich gesagt, gut, lieber Gott, wenn ich jetzt nicht fahren soll, dann fahre ich später. Dann vergingen 4 Jahre, dann war ich der Meinung, jetzt wäre wieder die ideale Zeit und ich habe gebetet und Gott gab diesmal grünes Licht. Die Antwort war, ja, fahr. Das ist eine lange Geschichte, aber ich erzähle nur 2 Episoden. Gott hatte meine Reise bis in Einzelheiten vorgeplant. Wenn ich 4 Jahre früher gefahren wäre, dann wäre ich wohl gefahren, hätte einiges erlebt, aber das, was ich mitnehmen wollte, das hat es damals noch gar nicht gegeben. So war meine Reise zum richtigen Zeitpunkt. Aber da waren interessante Dinge. 2 Dinge. Ich habe an einer Lehrevangelisation teilgenommen und am vorletzten Abend sagte der Glaubensbruder, der Evangelist, wir haben so und so viele Ausgaben und wir wollen heute Abend zu einem besonderen Opfer aufrufen. Und ich werde dafür beten, jeder, der heute Abend ein Opfer gibt, den soll Gott so segnen, dass er nicht ärmer wird. Das hatte ich noch nie gehört. Nun, ich gebe Gott gern das Teil, das ihm gehört, bin begeisterter Zehntenzahl, aber das soll jetzt ein besonderes Opfer sein. Und mein Geld war gezählt, damals war 1 Dollar 4 Mark. Und ich wusste, ich muss mit dem Auto noch 3000 Kilometer fahren und dann muss ich mit dem Schnellbus 12 Stunden fahren und dann bin ich in New York und die Rückfahrkarte war bezahlt. So war also mein Geld eingeteilt. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, es soll ein Opfer sein. Ich werde 1 Dollar geben. 1. Aber mehr kann ich nicht geben. Nächsten Morgen bekam ich eine Anschrift eines deutschen Ehepaares. Ich sollte sie besuchen. Die wohnten gar nicht weit weg. Oder ihre Eltern wohnten nicht weit weg, wo ich zu Hause war. Und so habe ich sie aufgesucht. Und die haben sich kindlich gefreut. Damals hatten wir 2 Kinder. Und dann sagte der Mann, ich will ihren Kindern eine besondere Freude machen. Und morgen früh muss ich mich ins Auto setzen und muss fahren. Meine 3000 Kilometer. Ich habe an dem Abend 2 Dollar gegeben. Der Prediger hat gebetet, der Evangelist. Am nächsten Morgen verabschiedet mich die Oma dieses Hauses, wo ich kostenlos wohnen durfte, ein Arzthaus. Da stand alles offen. Kühlschränke, Tiefkühltruhen waren voll. Wir waren etwa 10 Personen, die waren im Urlaub. Wir konnten kostenlos wohnen. Keine Schranktür, nichts abgeschlossen. Grenzenloses Vertrauen. Die Oma sagt, Kurt, das ist eine weite Reise. Ich gebe dir einen Umschlag mit. Den darfst du aber jetzt nicht öffnen. Und so habe ich mich bedankt. Dann habe ich mich verabschiedet, habe mich ins Auto gesetzt, habe noch gewinkt, fuhr um die Ecke. Und dann habe ich als Autofahrer etwas gemacht, was man nicht machen sollte. Während
Ich war sehr neugierig. Ich habe den Umschlag im Fahren geöffnet. Da war ein kleiner Zettel. Lieber Kurt, du hast eine weite Reise. Das wirst du gut gebrauchen können. Und was hatte sie hineingesteckt? 10 einzelne Dollarscheine. Ich war so bewegt, dass ich geweint habe. Lieber Gott, ich habe 2 Dollar gegeben und 10 gibst du mir zurück. Du bist ein großer Gott. Und jetzt kam die tollste Sache, was ich nicht wissen konnte. Hätte ich diese 10 Dollar nicht bekommen, hätte ich unterwegs Geld betteln müssen. Denn ich habe mehr Benzin gebraucht, als ich ausgerechnet hatte und meine Mittel waren sehr begrenzt. Ich bin nach New York gekommen und hatte noch 1 Dollar in der Tasche. Der Rückflug war bezahlt. Dann dachte ich mir, lieber Gott, viele Einwanderer sind nach USA gekommen und mit 1 Dollar haben Leben anfangen müssen. Und ich darf mit 1 Dollar heimfliegen und es ist alles bezahlt. Du meinst es wirklich gut. Wäre ich 4 Jahre früher gefahren, dann hätte ich ein schönes Erlebnis gehabt. Aber die Dinge, die ich hätte lernen wollen für meinen Dienst, die hätte ich gar nicht lernen können. Es hat sich gelohnt, dass ich auf die Stimme Gottes gehört habe. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man Gott im Geben nicht übertreffen kann. Großartig. Ja, ich hätte also hier noch vieles, habe hier noch vieles hingeschrieben zum Thema, wie höre ich auf die Stimme Gottes oder wie kann ich richtige Entscheidungen treffen. Ich denke, ich habe hier das Wichtigste in dieser Kürze mitgeteilt. Aber ich will noch einiges ergänzen, kurz, das zum Thema gestern gehört. Aber weil es so wichtig ist, und ich bete ja immer vor solchen Themen, lieber Gott, beeindrucke mich für das, was ich sagen soll. Ich kenne die Not und die Bedürfnisse nicht. Stichwort Verheißungsgebet. Weil hier junge Menschen da sind, will ich das erwähnen. Da kam eine junge Glaubensschwester zu mir und sagte, Bruder Hasel, ich habe ein großes Problem. Ich bin eine gläubige Siebenten-Tags-Adventistin und ich habe in meinem Leben persönlich eine Entscheidung getroffen. Für mich steht fest, dass mein Mann, den ich einmal heiraten will, denselben Glauben haben muss. Sonst kann ich mich nicht wohlfühlen. Wenn ich mit meinem Mann nicht beten kann, nicht Glaubensgemeinschaft haben kann, das kann ich nicht machen. Und außerdem, ich will Gott gehorsam sein. Ich will das beachten, was in der Bibel steht. Diesen Grundsatz habe ich für mich gefasst, ohne dass ich von jemandem beeinflusst worden bin. Ich sagte, Schwester, das ist großartig. Er sagt, jetzt kommt das Problem. Ich bin verliebt bis über beide Ohren in einen jungen Mann. Ich sage, das ist ja was Schönes. Er sagt, das Dumme ist nur, der ist Atheist. Der will von Gott, von Glaube, von Bibel überhaupt nichts wissen. Mein Gefühl sagt, du bist verliebt und mein Verstand sagt, du kannst ihn nie heiraten. Was soll ich denn jetzt machen? Ich halte diese Situation nicht mehr lang aus. Ich habe der Schwester Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, sprich mit ihm, mach ihm einen Vorschlag. Frag ihn, ob er mal bereit wäre, nur zur Information deinen Glauben kennenzulernen. Das verpflichtet zu nichts, damit er dich besser versteht. Und dann sprecht hinterher drüber, welche Entscheidung ihr treffen wollt. Der sagt sich, ich weiß genau, wie er reagiert. Der will von der Geschichte nichts wissen. Der ist an mir interessiert, nicht an meinem Glauben. Und sagte ich, ja, wenn die Situation so ist, ich würde in jedem Fall empfehlen, sprich nochmal. Mach ihm einen Vorschlag. Aber wenn er nicht zugänglich ist und du willst dir selbst treu bleiben, dann musst du ihm sagen, es tut mir leid, heute trennen sich unsere Wege. Das sagt sie, Bruder Hasel, und davor habe ich Angst. Ich bin verliebt bis dort hinaus. Ich werde seelischen Schaden nehmen, wenn ich das abbreche. Ich sagte der Schwester, du brauchst keinen seelischen Schaden nehmen. Da gibt es eine Möglichkeit. Und so habe ich ihr gesagt, was sie machen kann. Ich habe gesagt, sprich mit ihm, in aller Liebe, bete vorher, dass Gott sein Herz bewegt. Aber wenn er nichts wissen will, du kannst ihn nicht zwingen. Gott wird ihn auch nicht zwingen. Gott liebt ihn. Gott will ihn retten. Gott wird ihn irgendwann einmal ansprechen. Wer weiß wann, ich weiß es nicht. Aber dann musst du ihm sagen, jetzt trennen sich unsere Wege. Und wenn du dich dann verabschiedet hast und du gehst nach Hause, dann betest du und sagst, Herr Jesus, ich habe Schluss gemacht. Du weißt, warum. Ich bin schrecklich verliebt. Mein Herz hängt an diesem Mann. Und jetzt bitte ich dich, befreie mich von dieser inneren Liebesbindung. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich glaube, dass du mich frei machen kannst. Bitte mach das jetzt. Und ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast. Und dann bete für ihn, großer Gott, begleite ihn mit deiner Liebe, solange er lebt, und sprich ihn an. Wann du das machst und wie du das machst, überlasse ich dir. Und sagt sie, ich bin so glücklich, das zu wissen. Ich werde mit ihm sprechen. Bekam 3 Wochen später einen Brief. Sie sagte, es kam so, wie ich es gedacht habe. Er wollte nichts wissen. Ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe gebetet. Ich habe keinen seelischen Schaden genommen. Jesus hat mich von dieser Liebesbindung befreit. Diese Schwester hat später geheiratet, einen gläubigen jungen Mann. Gott hat ihnen Kinder geschenkt und sie sind glücklich. Gott will uns helfen. Wir können uns auch in solchen Situationen helfen lassen. Ein junger Mann, ich habe ihm Bibelunterricht gegeben, es war sein Wunsch. Und dann sagt er, ich bin innerlich gehemmt. Da gibt es eine Sache, und ich weiß genau, was es ist, die mich zurückhält, die letzte Entscheidung für Gott zu treffen. Und ich freue mich immer, wenn jemand so ehrlich ist und das definieren kann. Und er sagt, ich will dir sagen, was es ist. Ich bin ein Fan für Rockmusik. Du glaubst nicht von morgens bis abends. Ich habe da so ein kleines Gerät, Kopfhörer drauf. Morgens, wenn ich aufstehe, Schulpause, nach der Schule, abends, ehe ich ins Bett gehe, Rockmusik. Und ich kenne mich in Rockmusik nicht aus. Ich sage, na, was hast du denn da für Platten? Ja, der ganze Stapel, der hat mir sie gezeigt, der hat mir die Bands geschildert, war ganz begeistert. Aber sagt er, weißt du, das ist das Hindernis. Ich sagte, wenn das das Hindernis ist und du formulierst das so, dann könnten wir beten. Und er sagte, ja, ich bin mir dessen bewusst, dass in den Texten der Rockmusik Gott oft verspottet wird, dass er gelästert wird, dass Sünde verherrlicht wird. Und ich weiß, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, aber ich kann es nicht lassen. Ich sagte, dann kann Gott dir einen neuen Willen schenken. Und das Interessante war, er war selbst dazu nicht bereit. Das war sein Ein und Alles. Ich sagte, ich will es nicht wegnehmen, ich kann das auch gar nicht. Aber das ist ein Problem für dich und denke dran, es gibt nur einen, der dieses Problem in deinem Leben lösen kann. Wir hatten dann keinen engen Kontakt mehr und dann rief er mich an und sagte, gestern wollte ich mir das Leben nehmen. Und dass ich noch am Leben bin, das ist ein Wunder. Gott hat mich zurückgehalten, wollte sich vor einen Zug werfen. Er stand noch völlig unter Schock. Und dann sagte er, so weit ist es gekommen. Jetzt mache ich Schluss. Kommst du zu mir und betest du mit mir? Und so kam ich zu ihm, wir haben zusammen gebetet. Er hat gesagt, jetzt habe ich den Wunsch, ich will Schluss machen, ich schaff's allein nicht, ich häng an dieser Sache. Jetzt haben wir gebetet, Verheißungsgebet, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Herr Jesus, ich glaube das, mach mich frei, lass mich keine Freude mehr haben, schenk mir in Musikfragen einen anderen Geschmack. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich glaube, dass du es tun kannst. Und ich danke dir im Voraus dafür, dass du es getan hast. Als ich ihn wiedergesehen habe, sagte er, ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe jede Schallplatte einzeln zerbrochen. Da gab es noch keine Discs. Sagte, ich habe ein Vermögen weggeworfen. Ich interessiere mich nicht mehr dafür. Ich will die Musik nicht mehr hören. Ich habe einen anderen Geschmack. Gott hat mir den Sieg geschenkt. Und dann hat er den Wunsch gehabt und hat gesagt, jetzt will ich den Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Ich will mich taufen lassen, so wie Jesus getauft wurde. Ich will noch ein Erlebnis erzählen, das zum Stichwort okkultes Gebiet gehört. Und ich bin gestern angesprochen worden, und das ist eine berechtigte Frage. Ich will sagen, wie ich mit diesem Buch umgehe. Zauber des Aberglaubens, Belastung und Befreiung. Es tut mir leid, ich habe nicht mehr Bücher hier. Die Auflage ist vergriffen. Und ich muss jetzt in zweifacher Hinsicht beten, dass eine neue Auflage gedruckt werden kann. Ich könnte jederzeit zu einem Verlag gehen und könnte die Auflage drucken lassen, die neue. Aber dann ist das Buch doppelt so teuer. Und ich möchte es gern nach Möglichkeit so preisgünstig wie möglich verkaufen können, damit es möglichst viele nehmen können, um das weiterzugeben. Ich weiß noch nicht, wie Gott das Problem lösen wird. Ich bin dabei, darüber zu beten, und Gott wird einen Weg finden. Wenn ich dieses Buch weitergebe, dann bitte ich den Betreffenden um einen Gefallen. Ich gebe dir 8 Tage Zeit. Würdest du mir einen Gefallen tun? Lies bitte das Buch gründlich durch. Du hast 8 Tage Zeit. Und dann würde ich großen Wert drauf legen, deine Meinung zu hören zum Inhalt des Buches. Das interessiert mich. Während dieser 8 Tage bete ich für den Betreffenden, wenn es möglich ist, sogar mit einem Fastentag. Lieber Gott, wenn er drin liest, schenke Gnade, dass er begreift, worum es geht. Ich setze die Frist bewusst auf 8 Tage. Setze ich keine Frist, sorgt der Teufel dafür, dass das Buch nie gelesen wird. Weil er weiß, wer das Buch liest, lernt den Weg der Befreiung kennen. Etwa 90% derer, das sind meine Erfahrungswerte. Meine Erfahrungswerte sind kein Maßstab für andere. Aber wenn ich ein ähnliches Buch hätte von einem anderen, würde ich es genauso machen. Meine Erfahrungswerte, 90% derer, denen ich das Buch anbiete zum Lesen, die gehen darauf ein und sagen, gut, ich mache Ihnen den Gefallen oder ich mache dir den Gefallen. Und von diesen 90%, für die ich dann besonders bete, für den einen oder für die 2 in der Woche, von den 90%, die es lesen, sagen dann 90% in etwa Folgendes, ich habe es gelesen, zuerst war ich schockiert, ich wollte es gar nicht mehr lesen, aber ich habe es versprochen, ich habe erkannt, worum es geht, ich habe neue Einsichten gewonnen, ich bin den Weg der Befreiung gegangen. Und wer immer den Weg der Befreiung geht, der hier beschrieben ist, darf wissen, dass Jesus in seinem Leben der Sieger ist. Und ich kann bezeugen, Tausende sind den Weg der Befreiung gegangen. Nun kommt ein Erlebnis, das uns den Glauben stärken soll. Solange ein Mensch lebt, kann Gott ihn erreichen. Das hat nicht mit unserem Thema heute Abend zu tun, wie treffe ich richtige Entscheidungen, sondern mit dem Thema von gestern. Ich hatte eine Familie in einer Kreisstadt, 4 Kinder. Jede Woche haben wir auf ihr Verlangen hin ein Bibelstudium in ihrem Heim durchgeführt. Und die 4 Kinder, 8 bis 14, saßen immer mit am Tisch. Zu jener Zeit gab es in der Kreisstadt, in der ich gewohnt habe, einen sogenannten Hexenprozess, in Anführungszeichen. Denn da war ein Mann angeklagt, der für bestimmte okkulte Praktiken Geld genommen hat, und das ist in Deutschland verboten. Man darf alles praktizieren, aber man darf nicht für alles Geld nehmen. Und deswegen war er angeklagt. Und so kam ich jetzt wieder in diese Familie und habe dann dem Herrn gesagt, sind Sie bloß froh, weil er denselben Namen hatte wie dieser Hexenmeister, dass Sie mit diesem Hexenmeister nichts zu tun haben. Er sagte, was? Das ist mein Onkel. Und das ist der größte Wohltäter.
Und ich kann gar nicht verstehen, dass man ihn angeklagt hat. Ja, wieso? Ja, der hat mir schon so und so oft geholfen. Der hat mir aus der Hand die Zukunft gesagt, der hat bei mir den Brand gelöscht und jetzt hat er erzählt, was der Onkel alles bei ihm gemacht hat. Nun, dieser Aussage war etwas vorausgegangen, das konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht einordnen. Nach einer Bibelstunde sprach mich dieser Herr an und sagte, Herr Hasel, ich habe große Probleme. Die Kinder saßen am Tisch, die Frau saß am Tisch und er hat sich nicht geschämt, über seine Probleme zu sprechen. Er sagte, ich kann nicht beten. Wenn ich einen Satz gesagt habe, habe ich den Rest vergessen. Ich möchte beten können, so wie Sie. Die Bibel ist mir das liebste Buch, ich kann Stunden in der Bibel lesen. Aber wenn ich die Bibel zuschlage und hinlege, habe ich total alles vergessen. Ich könnte Ihnen noch nicht mal das Thema sagen. Herr, ich habe große Probleme. Ich bin krankhaft eifersüchtig. Fragen Sie meine Frau, was die mit mir mitmacht. Ich bin jähzornig. Wenn der Jähzorn über mich kommt, das ist schrecklich. Herr Hasel, ich bin dem Alkohol verfallen und dem Tabak. Ich kann nicht Schluss machen. Und dann kamen noch einige Dinge. Entweder habe ich an diesem Abend nicht richtig geschaltet, ich weiß es nicht. Aber als er mir gesagt hat, mein Onkel ist der größte Wohltäter und er hat mir geholfen, sagte ich, jetzt kann ich Ihnen Antwort geben. Dass Sie nicht beten können, dass Sie kein Gedächtnis haben für göttliche Dinge, dass Sie jähzornig sind, krankhaft eifersüchtig, verfallen, Tabak und Alkohol, das ist der Preis, das sind die Preise, die der Teufel von Ihnen fordert, weil Sie die Hilfe über Ihren Onkel beim Teufel gesucht haben. Die erste Frage war, wie kann ich frei werden? Und ich habe dem Mann das erklärt. Lautes, namentliches, umfassendes Sündenbekenntnis, Übergabe an Jesus, Absage an den Teufel, habe es in Einzelheiten erklärt. Dann schaut er mich an, will sein Lächeln nie vergessen. Er sagte, vielen Dank, Herr Hasel, für die Aufklärung, aber ich werde es nicht machen. Nun, ich kann niemanden zwingen. Ich kann nur jemanden informieren, kann ihm sagen, wie der Weg der Befreiung aussieht. 14 Tage später saß der Mann nicht im Bibelkreis und die Frau sagte, es ist schlimmer als je zuvor. Heute Abend sitzt er wieder im Wirtshaus und trinkt. Als ich dann spät abends heimfuhr, sah ich im Scheinwerferlicht des Autos einen Mann das Fahrrad schieben. Der hat die ganze Straße gebraucht. Als ich näher kam, war es ihr. Dann dachte ich mir, aha, du weißt alles und machst es nicht, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Und ich habe aufgehört, für diesen Mann zu beten. Ich musste dann anschließend in Kur, war einige Wochen weg. Als ich zurückkam, kam eine kurze Mitteilung schriftlich von der Frau. Herr Hasel, bitte besuchen Sie mich sofort. Gestern war es seine Beerdigung. Der erste Gedanke, aha, er hat alles gewusst, jetzt hat ihn der Teufel geholt. So habe ich diese Frau besucht und dann hat sie mir Folgendes erzählt. Und ich erzähle das zur Ehre Gottes. Das war mein dramatischstes Erlebnis, was ich je hatte. Es war der Wechsel eines Vierteljahres im Sommer und ich hatte der Frau ein Lehrheft geschickt, Bibellehrheft, was wir samstags vormittags durchnehmen. Es war damals über die christliche Familie. Ich habe sonst immer zwei Hefte hingebracht, aber jetzt habe ich nur eins geschickt, den Mann hatte ich aufgegeben. Die Frau hatte dieses Heft auf dem Tisch liegen, der Mann kommt abends heim und sagt, oh, neues Heft ist da, gut, wunderbar, ist für mich auch eins da, ja, wir haben nur eins. Ja, wieso nur eins? Das weiß ich nicht. Nur eins? Kannst du mir das mal leihen? Und der Mann hat an drei Abenden die Themen von einem Vierteljahr durchgearbeitet. Sie hat mir das Heft gezeigt. Mit Anmerkungen, mit Unterstreichen. Und das, was ich jetzt hier erzähle, hat er seiner Frau erzählt, sonst wüsste ich das ja nicht. Am dritten Abend kam er zu der Erkenntnis, mein Leben ist total verpfuscht. Es gibt nur noch zwei Möglichkeiten. Und der Geist Gottes hat ihn erinnert. Das eine, entweder ich nehme mir heute Abend das Leben, so kann es nicht weitergehen, oder ich gehe den Weg der Befreiung, den der Herr Hasel gesagt hat. Und an diesem Abend hat er sich entschieden, er wollte den Weg der Befreiung gehen. Es lag schon alles im Bett. Er hat sich im Wohnzimmer niedergesetzt, hingesetzt an den Tisch, hat ein weißes Stück Papier genommen und hat anderthalb DIN A4 Seiten Sünden seines Lebens als Stichwort aufgeschrieben, die er anschließend Jesus einzeln laut bekennen wollte. Und als ihm keine Sünde mehr eingefallen war, wollte er beten und konnte nicht. Nun muss man wissen, der Mann war einen Kopf größer, der hatte eine Figur wie ein Schrank. Da hat ihm jemand die Gurgel zugedrückt. Er hat kein Wort herausgebracht. Und ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist. Der Mann hat gekämpft und es wurde ihm bewusst, Satan will verhindern, dass ich ein lautes, namentliches Sündenbekenntnis ablege. Es stimmt, was der Hasel gesagt hat. Der Satan hat Gewalt über mich. Und das Schlimme ist, ich kann meine Sünden nicht bekennen. Und als er erschöpft war, konnte kein Wort herausbringen, fiel ihm ein Bibeltext ein. Der Bibeltext im Neuen Testament, im Alten Testament, dass Jesus der Helfer ist. Jesus der Sieger, sinngemäß. Und so hat er versucht, den Namen Jesus Christus auszusprechen. Denken konnte es. Und mit allerletzter Kraftanstrengung hat er ausrufen können, Herr Jesus Christus, hilf mir. Und in diesem Augenblick war der Bann gebrochen. Jetzt hat er seine Sünden laut bekannt, hat sein Leben Jesus übergeben, hat dem Teufel die Absage erteilt. Es war so morgens gegen 4:30. Er geht ins Schlafzimmer, weckt die Frau, kniet sich vor ihrem Bett nieder und sagt, Liebling, heute Nacht vorhin bin ich ein Christ geworden. Ich bin den Weg der Befreiung gegangen. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und jetzt muss ich dir bekennen, was ich alles verkehrt gemacht habe. Ich habe dich verprügelt. Ich bin krankhaft eifersüchtig. Ich habe dir das Leben zur Hölle gemacht. Und hat alles aufgezählt. Und hat der Frau gesagt, ich kann es nicht rückgängig machen. Es tut mir so leid. Bitte vergib mir. Und die Frau sagte, ich wusste gar nicht, was geschehen ist. Natürlich habe ich ihm vergeben. Dann ging er zum Ältesten Helmut, hat ihn geweckt. Ich war zu dir ein Rabenvater, du warst das fünfte Rad. Ich habe dich verprügelt, die anderen hätten es verdient. Und hat alles aufgezählt. Helmut, es tut mir leid, bitte vergib's mir. Und so hat er sich vor allen vier Kindern niedergekniet und hat sie um Vergebung gebeten und hat ein neues Leben angefangen. Nach 3 Tagen kommt der Chef und sagt, was ist in ihn gefahren? Er raucht nicht mehr, er trinkt nicht mehr, er ist nicht mehr jähzornig, er ist freundlich, hilfsbereit, nett, der feinste Mensch. Da sagt sie, das kann ich Ihnen sagen, der Heilige Geist ist in ihn gefahren, er ist Christ geworden. Und jeden Abend kam er heim und sagt, wann kommt der Hase? Mir fehlt jetzt nur noch eins, ich weiß alles, aber ich bin noch nicht getauft. Ich will getauft werden durch Untertauchen, so wie Jesus damals getauft wurde von Johannes dem Täufer im Jordan. Wann kommt er? Das weiß ich nicht. Und ich war in Kur. Ich wusste das nicht. Ich habe ja für diesen Mann nicht mehr gebetet. Und nach 3 Wochen, nach seinem Bekehrungserlebnis, kommt er mit starken Schmerzen abends nach Hause. Der Notarzt weist ihn sofort ins Krankenhaus ein. Notoperation, Narkose und er wacht nicht mehr auf. Gott legt ihn zur Ruhe. Ich stand am frischen Grab. Ich habe Gott meine Sünde bekannt, eine zweifache Sünde. Ich habe für den Mann nicht mehr gebetet. Und trotzdem hat Gott durch den Heiligen Geist sein Herz erreicht. Und als ich die Nachricht bekam, er wurde beerdigt, der Gedanke, der Teufel hat ihn geholt. Nein, der Teufel hat ihn nicht geholt. Er ist als erlöster, wiedergeborener Mensch gestorben. Und die Frau stellt die Frage, warum stirbt er jetzt? Wir hätten das schönste Leben gehabt. Er war ein bekehrter Christ. Er wollte getauft werden. Jetzt stirbt er. Ich sagte, ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß es nicht. Ich erzähle dieses Erlebnis, um damit zu sagen, Solange ein Mensch lebt, kann Gott ihn erreichen. Vielleicht hast du einen Angehörigen, bist müde geworden, für ihn zu beten. Hör nicht auf. Bete für ihn. Wie Gott ihn erreicht und wann, das weiß ich nicht. Vielleicht wird dein Gebet erhört und erlebst es gar nicht mehr. Aber halte an am Gebet. Und ich freue mich, dass wir es mit einem Gott der Liebe zu tun haben, der für alle Menschen gestorben ist, der Menschen retten will und deren sogar mitteilen will, wie wir vor Fehlern bewahrt bleiben, damit wir richtige Entscheidungen treffen können. Gott segne uns alle. Amen. In dieser Abendstunde danken wir dir, du großer Gott, dass du uns wirklich das beste Angebot machst. Wir dürfen erkennen, wir dürfen wissen, dass du uns liebst. Du willst uns vor Schaden bewahren. Herr Jesus, du schenkst uns Siege, die wir brauchen. Schenke Gnade, dass wir keine Zeit versäumen, in eigener Kraft Dinge in den Griff zu bekommen. Lass es uns gelingen, durch den guten Gottesgeist, dass wir sofort zu dir kommen, um von dir die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die du uns gerne anbietest. Schenke uns allen ein besseres Gottesverständnis und erfülle unsere Herzen mit deiner Gottesliebe. Diese Gottesliebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir glauben das, wir sehnen uns nach dieser Gottesliebe und wir danken dir, dass du sie uns gegeben hast. So bitte ich für Bruder Butcher, für seine liebe Frau, für seine Familie. Ich bitte dich für alle, die ihm helfen, zur Seite stehen. Ich bitte dich für all die treuen Beter und für alle die, die dich besser kennenlernen wollen. Ich danke dir, dass du uns allen gnädig bist. Amen.